Okay, Recap Tag 3 vom Sehsüchte Filmfestival, Dispositiv. Was haben wir alles gesehen? Haut mal raus.
Wer will anfangen?
Nicht. Fangen wir an. Wir waren als erstes, haben wir uns natürlich schon wieder aufgeteilt gehabt, wir waren zu dritt beim Showcase der Film Uni Babelsberg und haben uns da schon mal ein paar Filme angeschaut. Das weiß ich gar nicht mehr genau, was war da.
Das sind, also, das waren,
da waren
anscheinend Filme, die in irgendeinen Seminaren entstanden sind, zum Teil zumindest. Es war dabei, ich hab's vergessen.
Mal, ja. Du in der Zeit, also ich war,
soll ich vielleicht erzählen, was ich währenddessen gesehen habe, weil ihr wollt ja alle bei diesem Showcase.
Ja, genau, da fängt du erst
und an. Ich war bei Future Kids 2. Wir haben ja schon erzählt, als wir bei Future Teens waren, waren Schulklassen da, wo die Kinder so zwischen 12 und 14, 15 waren. Mhm. Jetzt bei Future Kids hatten wir die Befürchtung, oder hatte ich die Befürchtung, vielleicht ist es jetzt voller Kindergartenklassen. Das war nicht der Fall. Es waren sehr viele Kinder da, auch sehr viele kleine Kinder, allerdings mit ihren Eltern. Und die ganze Vorstellung war wirklich gesitteter als bei den Teenagern. Es war schön ruhig die ganze Zeit. Es wurde angemessen sich unterhalten, wenn dann, und nicht einfach, ey, guck mal da, geschrien. Und bisschen Nachteil war, das wurde allerdings auch vorher gesagt, es war ein Film dabei, der war ein bisschen düsterer, nämlich hat er in kindgerechter Weise den Holocaust ein bisschen aufbearbeitet oder behandelt. Und in eines.
Was heißt denn kindgerecht den Holocaust?
Kindgerecht, also das klingt ein bisschen geil. Es war eine Story über einen jüdischen Jungen und seinen Hund. Und das Ganze war so ein Stop-Motion-Animationsfilm. Das war visuell ziemlich cool, weil die Figürchen, die jüdischen Figürchen, waren alle so. So Stoffpuppen, während die Nazis, das waren so aus Holz geschnitzte, so richtig hart, so und hatten auch, glaube ich, gar kein Gesicht, also die Nazi-Puppen hatten nicht mal ein Gesicht, was sie noch so ein bisschen gruseliger hat erscheinen lassen, und dieses Gruselige hat dann einem Kind gereicht und es hat dann auch total lautes Plärren angefangen und, oh Mama, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Da hat die Moderatorin aber vorher schon gesagt gehabt, ja, falls ihr Kind Angst hat, dann können sie vielleicht mit ihm rausgehen, dass es die anderen nicht stört, und unterhalten sich nochmal mit ihm. Oder falls sie jetzt schon sagen, Holocaust, mein Kind, oh, das macht ihm Angst, wir schauen es nicht an. Aber das wurde von Moderatorenseite sehr gut behandelt und es war auch nur ein Kind, was dann wirklich ein Problem damit hatte. Der Film war ganz nett, also die Story war nichts Außergewöhnliches, aber das Visuelle war sehr cool, wie ich schon gesagt habe. Die verschiedenen Puppen, dann der Boden der Stadt, auf dem sie gewandert sind oder auf dem sie gelebt haben, war komplett aus Buchseiten, während die Häuser aus alten Holzkörpern bestanden haben. Das Ganze hatte so einen schönen, ja, fast Sepia-Look und ja, war sehr schön anzuschauen. Und danach war noch ein Puppenbauer war da, hat ein Interview gegeben, so Q&A, hat ein paar Fragen beantwortet, wie das ganze Projekt zustande gekommen ist und wie lange es gedauert hat. Ich glaube, es hat 5 Jahre insgesamt gedauert, weil sehr viel auf freiwilliger Basis war und sehr oft halt auch Gelder gefehlt haben. Aber dafür kann sich schon sehen lassen, das Ergebnis. Aber der Film hieß Chica, die Hündin aus dem Ghetto. Und Chica war so ein bisschen so der zentrale Punkt, also der Hund.
Okay. Wir haben, glaube ich, alle nachgeschaut, was so lief, Showcase-mäßig. Ich weiß, dass es sehr unterschiedlich war. Es gab, glaube ich, ein, zwei Filme, die waren etwas länger. Ein, zwei, die waren relativ kurz, also je nachdem, wie
also vielleicht
das Seminar gestaltet war.
Zwei Animations.
Ja, die Animationsfilme.
Zwei
kurz.
Dokus oder sogar mehr. Nee, 3 Dokus. Und ja. Naja, ein Film, der kam komplett ohne Dialoge aus. War nicht so der Hammer, muss ich sagen, außer dass er ganz gut aussah. Was da für mich das Highlight war, war ein polnischer Film. Der wurde, glaube ich, auch in Kooperation mit der Lutsch-Uni gedreht, wo ihr auch wart, bei einem Showcase von dieser Lutsch-Uni, von der Partner-Uni.
Mhm.
Ela, Sketches on a Departure hieß der, der war meiner Meinung nach richtig gut, in 4 Teile geteilt, sah wunderbar aus, hat so ein bisschen eine angenehme Atmosphäre gehabt, also nicht angenehm im Sinne von alles super, sondern dichte Atmosphäre irgendwie, schön anzuschauen, ich weiß nicht, das hat mir, also ich weiß nicht, warum der mir gefallen hat, aber
er hat dir gefallen.
Der hat mir einfach gefallen, ich weiß, vielleicht auch nur wegen der Darstellerin oder so. aber ja, irgendwie, ich fand das cool. Und die Kameraarbeit war auch fantastisch, da war auch der DOP da, also der Kameramann, Director of Photography, und hat da auch ein bisschen was erzählt. Das War das sehr stimmig, okay. Ihr könnt. Was waren denn eure Highlights davon?
Ich weiß, dass danach, im Anschluss nach dem Showcase Babelsberg, wie du schon gesagt hast, die Partneruni Lodz.
Also die haben immer Lodz gesagt.
Lodz in Polen. Dann lief halt der Showcase von Lodz, also nur Filme, die dort entstanden sind. Und ich bin ganz ehrlich, jetzt nach knapp 40 Filmen oder sowas war ich doch sehr, sehr müde und war nicht mehr richtig fokussiert. Und bei einem Film, der geht 35 Minuten oder sowas, habe ich die ersten 5 Minuten nicht verpennt. Aber ich war so in einem tranceartigen Zustand.
Semi-interessiert.
Ja, ich war schon interessiert, aber ich konnte mich nicht wirklich fokussieren auf den Film. Und dann erst so nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, Moment mal, da ist doch bis jetzt gar kein Schnitt gewesen. Und schon war ich natürlich on fire und wollte wissen, ob das natürlich noch so bleibt. Und tatsächlich, der Film hat keinen einzigen Schnitt. Erzählt die Geschichte einer Kleinkriminellen, die so eine Art Odyssee durchlebt, um halt irgendwie Stoff an den Kunden zu bringen und dies und jenes. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Was mir da sehr gut gefällt, ist so ein bisschen amateurhaft, aber dadurch hat das so einen gewissen Realismus, der mir sehr gut gefallen hat. Und natürlich ist es halt ein One-Shot-Ding, deswegen musste ich das mal kurz erwähnen. Tobi, was hat dir so gefallen?
Mir hat aus dem Lodz Showcase, also die Plansequenz-Ding, das war natürlich schon ein mega herausstechendes Ding. 35 Minuten so einen Film mit einem Take zu machen, Hut ab davor, das ist echt der Wahnsinn, finde ich zumindest schon mal. Und welcher Film mir auch noch ganz gut in Erinnerung geblieben ist, war der ein Animationsfilm hat später der Director, beziehungsweise der Schreiber von der Geschichte, der Autor, hat gemeint, er hatte da seinen Vater zu interviewt und ihm aber nicht gesagt, dass er einen Film über ihn macht. Und den fand ich auch ziemlich, ziemlich interessant, weil er einfach, er hat eine Geschichte genommen, die ihm am Herzen lag. Also es ging quasi für ihn darum, seinem Vater mitzuteilen, dass er nach der Uni nicht mehr nach Hause kommen wird und nicht mehr zu Hause leben wird, sondern dass er dann halt sich selbstständig macht. Und dementsprechend war auch der Film, fand ich, ziemlich emotional. Und deswegen ist mir der auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
Ja. Okay, ja, während ihr da bei diesem Lodz-Showcase wart, war ich bei der Schreibsüchte-Sektion jetzt vom Festival. Da ging es eben um Screenwriting, Drehbuch schreiben und so. Da war ich beim Kopfkino-Event, in Anführungszeichen. Und da wurden eben 5 oder 6, ich weiß gar nicht mehr, 5 Drehbuchautoren bzw. deren Drehbücher, die eingereicht wurden, ausgewählt und szenisch von professionellen Voice-Actern, also so Synchronsprechern, vorgetragen. Und das war ziemlich cool, weil es war eigentlich eine Art Hörspiel und also Kopfkino eben. Also man konnte die Augen schließen und man hat eben genau sich vorstellen können, wie das ist. Also Hörspiele sind ja irgendwie...
War das auch so ein bisschen interaktiv? Also konntest du dann auch irgendwie...
Nee, also das war gar nicht interaktiv. Die haben eben da das vorgelesen, beziehungsweise gespielt, gehörspielt. Und also die haben eben immer, die haben nicht ein oder zwei Szenen direkt nacheinander gemacht, sondern so, dass du den Kontext vom ganzen Skript irgendwie auch mitkriegst und so, dass man auch hätte aus diesen, es gab mal mehr, mal weniger Szenen, die gemischt haben, auch hättest einen Kurzfilm machen können. Also das war schon alles gut. Und danach gab es immer noch mal ein ganz kurzes Interview mit den Autoren. Und ja, manche waren kritisch von sich selbst, so haben gemerkt, ach ja, da ist ja nur Gerede, da muss ich noch was ändern und hier und das. Und
ja, wurden auch Regieanweisungen und sowas
vorgelesen? Ja, Regieanweisungen, so Szenenwechsel, Szene 43, Tag, vor dem Haus. Und ja, da das der ganze Kram. Ja,
klassisches Drehbuch.
Ja, klar. Und das war halt irgendwie, das war cool. Und davor gab es immer noch eine von einer Musikstudentin ein bisschen Klaviermusik, um mal in die Stimmung zu kommen. Und dann wurde noch eben irgendwie ein passendes Bild zu dem Setup projiziert an die Wand. Also es war sehr cool. Es war mal was anderes, war zum Vergleich, im Vergleich mit den anderen ganzen Filmen und Kurzfilmen. Und man konnte sich mal ein bisschen entspannen und mal was anderes als nur digitale Sachen anschauen.
Ja, dann ging es zu dem Blog Glänzend Shiny. Ich glaube tatsächlich, ich jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, ist es vielleicht mein erster Feature-Film gewesen, den ich gesehen habe. Ich habe ein, zwei Filme gesehen, die gingen, glaube ich, 60, 70 Minuten, aber das ist ja kein Spielfilm. Und das war eine finnisch-schwedische, auch deutsche Produktion über einen Boxer und wie der sich so auf den Kampf vorbereitet und was da noch so nebenbei passiert. War sehr interessant, aber es fällt mir gerade auf, das ist, glaube ich, der erste Spielfilm gewesen. Habt ihr den Spielfilm bis jetzt eigentlich gesehen?
Nee, ich habe auch nur den gesehen.
Und ich habe gar keinen gesehen.
Du hast noch gar keinen?
Weil ich war ja parallel dazu woanders.
Ich habe einen gesehen, das war am ersten Tag, da ging es um, es war halt eher eine Doku, also Dokus sind auch Spielfilm, also eine Doku in Spielfilmlänge, sagen wir so.
Okay.
Aber ja, das war für mich auch der erste Spielfilm.
Wobei der ja jetzt auch ein bisschen dokumentarisch war. Also da ging es ja um den Boxer, wie hieß der?
Oli Mäki. Der war biografisch wohl, ja.
Ja, okay, stimmt, biografisch.
Es hatte so einen dokumentarischen Touch. Es war sehr,
halt
sehr schlicht und einfach erzählt und sowas.
Nah an der Realität, möglichst nah wohl an der Realität sein sollte.
Ja.
Mit diesem, diesem Ausnahmeboxer.
Meiner Meinung nach gab es da keine dokumentarischen Bilder. Also das war schon sehr klar, dass das.
Ja, natürlich.
Nein, es war, ich meinte damit eher, es wirkte, ich hatte das Gefühl, dass es kein Schnittfeuerwerk war, sondern es hatte so eine Ruhe, die ich persönlich jetzt mit Dokumentarfilmen verbinde. Die Bilder an sich waren natürlich alles klar inszeniert, deswegen kann man das jetzt nicht irgendwie. Es ist halt immer so schwer. Also ich habe es jetzt auch, das muss ich auch sagen, die ganzen Doku-Filme, die wir geschaut haben oder die ich gesehen habe, die hatten auch immer so einen Inszenierungscharakter. Oder zumindest habe ich gedacht, okay, also für mich ist eine Doku eigentlich, da ist eine Kamera und die dokumentiert einfach, was da gerade passiert. Und in den ganzen Dokumentationen, die ich gesehen habe, wirkte das so, da passiert das eigentlich nicht. Und gerade zufällig, weil da die Kamera ist, passiert das.
Als ob die Regisseurin oder der Regisseur gesagt hätte, hier könnt ihr mal das und das sagen und das machen, das würde ich gerne einfangen.
Genau, das wäre nochmal so ein eigenes Thema für, was ist eigentlich eine Dokumentation oder was ist ein Doku und was ist ein Spielfilm. Mhm. Aber darum geht es ja gar nicht.
Apropos, witzig auch, dass in diesem Film, in diesem The Happiest Day of Oli Mäki hieß er, wurde eine Dokumentation gedreht über den Boxer. Also genau. Das war, stimmt. Aber man sieht ja, da haben sie es eben genauso gemacht. Ja, jetzt macht er mal das und schüttelt ihm mal die Hand und da wurde es ja gezeigt. Und deswegen kann man es ja relativ stark davon abgrenzen, dass das nicht so einen dokumentarischen Charakter hatte, der Film.
Ja, aber
egal.
Gut,
da kann man drüber streiten.
Darum geht es ja gar nicht. Ja. Interessantes Thema, aber darum geht es jetzt erstmal nicht.
Aber parallel, wo ihr in dieser Veranstaltung wart, war ich in einer anderen Veranstaltung. Ironischerweise ein Dokumentarfilm, ein 90-minütiger Dokumentarfilm über eine Gruppe aus Syrien, die in die Türkei geflüchtet ist und ein bisschen underground-mäßig, also im Geheimen, eine Art Satire-Show über das. Also man kann sich das vorstellen wie die Heute-Show so ein bisschen, haben sie das aufgezogen. Halt über die Zustände in Syrien, über das Assad-Regime und ja, den ganzen Krieg. Und das war sehr interessant, weil vor allem am Ende auch die Regisseurin da war. Und die Regisseurin hatte gemeint, sie wusste erst gar nicht, wie sie überhaupt erst Kontakt zu dieser Gruppe aufnehmen sollte. Aber irgendwie hat sich das dann so ergeben. Und diese Gruppe war auch sehr, sehr vorsichtig. Also die Regisseurin hat gemeint, sie wusste bis zum Ende nicht, wo die überhaupt wohnen. Sie konnten zwar in diesem einen Studio, da konnten sie hin, wo sie dann gedreht haben, aber wo das denn jetzt eigentlich war und alles, das hat sie, also ich weiß nicht, wie sie das angestellt haben, aber sie hat gemeint, sie durften da drehen, aber sie wussten nicht, wo das war. Vielleicht hatten sie ihnen die Augen verbunden beim Hinfahren, ich habe keine Ahnung. Aber das war sehr interessant, dann mit dieser Person auch zu sprechen und einfach zu merken, okay, sie hat wirklich mit diesen Personen geredet, die wirklich was aktiv gegen dieses Regime tun und sich wirklich in Gefahr begeben. Leider kamen dann wieder sehr wenige Reaktionen aus dem Publikum, obwohl es eigentlich ein sehr spannendes Thema war. Aber es gab dann noch so einen Ausblick, dass diese, genau, was mich auch interessiert hat, war, sie hat diesen Film auch in der Türkei gezeigt und er hat in der Türkei sehr positive Reaktionen hervorgebracht. Obwohl das versteckt undercover in der Türkei ohne Drehgenehmigung auch eigentlich gemacht wurde, war die Reaktion doch eine sehr positive.
War, also, was ich mich frage, ist, wenn du jetzt über Assad-Regime redest, das ist jetzt nur eine Seite. War das auch insgesamt kritisch, auch gegenüber dem IS, gegenüber der NATO, gegenüber allen?
NATO kam nicht vor. Es ging eigentlich nur um...
Oder sagen wir mal Türkei-kritisch oder Kurden-kritisch etc.
Türkei und Kurden-kritisch jetzt nicht. Nur halt, dass die Umstände beim Dreh, das hat man gesehen, bisschen schwierig waren. Weil auf einmal hieß es, ja, euer Vertrag für das Studio ist überhaupt nicht gültig, weil der Vermieter, dem gehört das Haus überhaupt nicht. Das war der... Der hat kein Recht darauf, ihr müsst jetzt mir Geld bezahlen, ich weiß nicht, wer das war, das war irgendein anderer und das hat sich dann vor Gericht tatsächlich sogar durchgesetzt und was war noch? Genau, auf einmal war die Polizei vor der Haustür und die hatten ein Tonstudio und zwischen Mischpult und Tonstudio, also Aufnahmeplatz, war halt so eine Glasscheibe, wie man das halt so kennt und auf einmal hat die gemeint, ja, der Hausbewohner, der Besitzer dieses Studios hat gemeint, er braucht jetzt diese Glasscheibe und da sind die einfach hingegangen und haben diese Glasscheibe ausgebaut. Einfach so. Okay. Und denen wurden halt immer wieder Steine in den Weg gelegt. Und das hat man gesehen, dass das halt die Produktion schon so ein bisschen unerwünscht war, was man mitbekommen hat. Aber jetzt kritisch gegenüber Erdogan oder der Türkei war es jetzt nicht wirklich. Was man halt gesehen hat, das war viel gegen den IS oder auch Entwicklung des IS so ein bisschen. Aber ja, das war es eigentlich auch schon. Okay. Es ging wirklich nur um eigentlich Kritik in lustiger Weise gegen das Assad-Regime.
Und wie ist der Film?
Du meinst die Dokumentation?
Ja, ja.
The Art of Moving?
The Art of Moving.
Also The Art of Moving war der Titel. Also ich fand es von den ganzen Dokumentationen, die wir gesehen haben, die einzigste wirklich spannende, die einzige, die wirklich fesseln konnte, weil sie wirklich was Interessantes gezeigt hat und nicht nur, ja, hier ist ein Schrottplatz und da gehen Menschen Schrott kaufen. Das war nämlich eine andere Dokumentation. Und ja, da frage ich mich so, ja, es ist interessant, dass da Menschen Schrott kaufen gehen, aber warum ist das jetzt wirklich relevant für mich? Während ich jetzt bei sowas, bei so größeren Themen wie Kritik humorvoll rüberbringen, eher so eine Relevanz sehe für ein größeres Publikum.
Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, um es jetzt nochmal noch kurz anzumerken, ich glaube, Relevanz hat immer was mit Aufmerksamkeit zu tun. Also gut, du interessierst dich vielleicht für den IS, du hast Ahnung, was da politisch abgeht, deswegen interessiert dich die Doku gleichzeitig oder es hat für dich einen gewissen Mehrwert. Ich persönlich muss auch sagen, die Dokumentation von dem Schrottplatz, wo die Obdachlosen hingehen können, etc.
Ich glaube, mehr Menschen können halt was daraus ziehen über ein Thema, was sie halt auch sehr viel in den Nachrichten sehen, als jetzt über eine Dokumentation über den Schrottplatz in Brandenburg.
Es kommt drauf an, ich fand zum Beispiel, ich habe leider die Dokumentation nicht gesehen, die mit dem IS etc., aber die Dokumentation, die wir beide gesehen haben, über die wir schon gesprochen haben, wo die Frau mit ihrem Vater Richtung Süden fährt auf diesem Boot, das war ja auch nicht eine Dokumentation für einen gewissen Mehrwert. Das hat ja mehr nur so, das war mehr so eine Reflexion auf sich selber.
Da würde ich wieder einen Unterschied ziehen, weil das war, da würde ich wirklich sagen, es war eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation, weil das am Anfang bei dem holländischen Film ja auch nicht wirklich rüberkam, dass es jetzt eine Dokumentation ist. Mhm. Während das bei The Art of Moving von Anfang an klar war.
Okay. Gut, und dann letzter Block für uns war Musikvideos.
Für mich nicht.
Und eins vorweg, ich glaube, wir haben 50 Musikvideos oder so gesehen in dem Block, also richtig viele. Und was mir noch aufgefallen ist, es gab ein paar Lieder, die waren viel zu laut. Also ich habe auch gemerkt, dass da sind selbst die Boxen fast explodiert, das war richtig krass. Hast du deswegen immer Kopfhörer aufgehabt, Tobi?
Das war nicht zu laut. Ich habe immer reingesteckt. Nicht immer, aber
ich fand es auch
manchmal zu laut. Waren mir die Höhen zu laut.
Ich glaube, da wollten sie versuchen, irgendwie schon mal ein bisschen Stimmung für die Party, die danach war.
Ich glaube auch.
Zu bringen. Und das
das wäre auch leiser gegangen. Also das hat mit Stimmung zu tun. Mann.
Ja, aber das war sehr interessant, weil bis jetzt haben wir sehr viele Spielfilme angeschaut und Dokumentation und alle hatten eine gewisse gewisse Schwere und dann kommen halt Musikvideos und man muss schon sagen, es gab auch ein paar Musikvideos, die waren einfach absolut crazy.
Ja, also man muss sagen, bei Musikvideos ist es ja so, da hat man eine größere Möglichkeit zur Kreativität, was anderes mal zu machen, weil du nicht unbedingt an eine Narration gebunden bist. Und ja, das wurde voll ausgeschöpft, zumindest bei vielen.
Ja, bestimmt.
Manche waren, naja, mehr oder weniger auch Standard. Also, ich muss sagen, Moop Moop Mama fand ich eher so ein bisschen standardmäßiges Video. Song war okay.
Was? Moop Mama ist das beste Ding gewesen.
Naja, fand ich. Komm. Immer da gab es schon einige Meinungen auseinandergehen. Da, also ja, das stimmt. Das ist, bei vielen Filmen haben wir viele Meinungen, würde ich mal sagen.
Ja, das ist aber vor allem bei Musikvideos halt nochmal so ein Ding.
Also ja, auf was
da geht es besonders auseinander, keine Ahnung.
Ja. Ich glaube, die Musik wirkt ja selber auch nochmal
dazu. Genau.
Also ich die muss Musik sagen, jetzt zusagt oder nicht, das hat auch
noch... Ja, ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen abgewogen, will ich jetzt nur das Video beurteilen, möchte ich auch die Musik dazu beurteilen, weil so ganz... Ganz klar kannst du ja nicht immer nur das Video beurteilen, wenn halt die Musik dir volle Kanne reindröhnt, dann macht das
auch eine Wenn jetzt zum Beispiel Wirkung. Rammstein kommt oder so,
zum Beispiel
wenn man kein Fan davon ist, von Till Lindemann,
zum Beispiel.
Dann kann das natürlich auch so ein Negativfaktor sein.
Zum Beispiel, genau.
Ja. Aber also ich muss sagen, ich konnte gar nicht die Musik ausblenden, also ich musste so bewerten, wie mir die Musik gefallen hat und dann halt, wenn das Video gut gepasst hat, dann war es halt schön. Ich meine, es gibt doch die Kehrseite, dass man sagt, boah, krasses, verrücktes Video, aber die Musik ist jetzt nicht meins, aber...
Gibt es halt nur 4 oder 3 Punkte.
Eben.
Ist ja auch teilweise aber echt auch aufwendig, also vom Editing stelle ich mir zum Beispiel dieses Carmina Burana Ding unglaublich anstrengend vor. Das war das mit dem, wo am Anfang der Opernsängerin war.
Das Video war sehr crazy. Er hat es mir gestern Abend noch gezeigt und ich saß so vor meinem Handy und dachte so, what the fuck.
Aber eben, und ich habe es heute Morgen auch nochmal angeschaut.
Ja, es
ist eine ganz andere Wirkung, wenn du es auf dem Handy anschaust, muss man schon sagen.
Kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, so im Kino und dann auf einer riesen Leinwand mit viel zu lauter Musik, das hat schon nochmal eine andere Wirkung gehabt.
Das hat so eine Epicness.
Ja. Genau. Allein dieses Carmina Burana, dieses epische orchestrale Lied, einfach geremixed mit so einem Beat drunter. Denkt man sich erstmal, boah, geht überhaupt nicht. Wie kann man bei so einem Lied was Elektronisches drunter machen? Aber das war nice.
Genau. Und jetzt
Müssen wir abschließen.
Jetzt am Schluss war noch die Party. Am Schluss müssen wir abschließen. Jetzt war noch die Party. Ja, es gab noch Party, eine coole Band. Klang für mich wie Coldplay. Aber da kann man sich auch nochmal streiten.
Und hat aber schon gut Stimmung gemacht.
Ja, es war cool. Also da waren sehr viele Leute. Jetzt dadurch, dass man über die Inzest-Elite, wie Tobi sie so schön
nennt. Ich habe sie nicht so genannt, das stand auf Klo, auf so einer Wand.
Ja, aber es sind ja auch, ich habe nochmal nachgeschaut, ich dachte, es sind 800 Studenten, aber es sind irgendwie nur 500. Deswegen macht es ja nochmal ein bisschen was aus. Ja, man muss auch sagen, wir haben sehr viele Leute, also ich zumindest, haben sehr viele Leute jetzt wieder erkannt über die ganzen Tage.
Ja.
Auf der Party haben sich dann alle getroffen, also Inzestverein stimmt schon. Also kann man so nicht.
Wäre vielleicht so ein bisschen hart ausgedrückt, aber die Idee kommt, glaube ich, rüber.
Ja.
Ja. Man muss jetzt auch nicht sich verklären.
Ja, eben. Podcast geht schon lange.
Stimmt. Okay.
Gut.
Ja, dann schauen wir uns heute noch die Preisverleihung an und vielleicht noch einen Gewinnerfilm.
Ein Filmblock fehlt ja noch, nämlich Sun Nick. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt.
Und dann noch die Preisverleihung. Mit dem letzten Podcast. Aus Potsdam. Ich will schlafen. Also, mach's gut.
Ja, peace out.
Mach's gut, ciao.
Wiedersehen.